Wie Amerika die Nord Stream Pipeline 2 sprengte, Seymour Hersh, 8. Februar 2023, die New York Times nannte es ein Mysterium, aber die Vereinigten Staaten führten eine verdeckte Seeoperation durch, die geheim gehalten wurde bis jetzt. Das Tauch- und Bergungszentrum der US Navy befindet sich an einem Ort, der ebenso obskur ist wie sein Name, an einer ehemaligen Landstraße im ländlichen Panama City, einem heute boomenden Ferienort im südwestlichen Panhandle von Florida, 70 Meilen südlich der Grenze zu Alabama. Der Komplex des Zentrums ist ebenso unscheinbar wie seine Lage, ein trister Betonbau aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der aussieht wie eine Berufsschule im Westen Chicagos. Auf der anderen Seite der heute vierspurigen Straße liegen ein Münzwaschsalon und eine Tanzschule. Das Zentrum bildet seit Jahrzehnten hochqualifizierte Tiefseetaucher aus, die, sobald sie amerikanischen Militäreinheiten weltweit zugewiesen werden, in der Lage sind, technisches Tauchen zu betreiben, um Gutes zu tun mit C4-Sprengstoffhäfen und Strände von Trümmern und nicht explodierten Kampfmitteln zu säubern, aber auch Schlechtes, wie ausländische Ölplattformen in die Luft zu jagen, Einlassventile für Unterwasserkraftwerke zu verstopfen und Schleusen an wichtigen Schifffahrtskanälen zu zerstören. Das Zentrum in Panama City, das über das zweitgrößte Hallenbad Amerikas verfügt, war der perfekte Ort, um die besten und schweigsamsten Absolventen der Tauchschule zu rekrutieren, die im vergangenen Sommer erfolgreich das taten, was sie 260 Fuß unter der Oberfläche der Ostsee tun dürften. Im vergangenen Juni operierten die Marinetaucher unter dem Deckmantel einer weithin publizierten NATO-Übung im Hochsommer, bekannt als Baltops 22, legte die ferngezündeten Sprengsätze, die drei Monate später drei der vier Nord Stream Pipelines zerstörten, so eine Quelle mit direktem Wissen über die operative Planung. Zwei der Pipelines, die unter dem gemeinsamen Namen Nord Stream 1 bekannt sind, versorgten Deutschland und große Teile Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit billigem russischem Erdgas. Ein zweites Pipeline-Paar, Nord Stream 2 genannt, war bereits gebaut, aber noch nicht in Betrieb. Angesichts der russischen Truppenverdichtung an der ukrainischen Grenze und der drohenden Gefahr des blutigsten Krieges in Europa seit 1945 betrachtete Präsident Joseph Biden die Pipelines als Mittel für Wladimir Putin, Erdgas als Waffe für seine politischen und territorialen Ambitionen einzusetzen. Auf die Bitte um einen Kommentar antwortete Adrienne Watson, eine Sprecherin des Weißen Hauses, in einer E-Mail: Das ist falsch und reine Fiktion. Tammy Zorb, eine Sprecherin der Central Intelligence Agency, schrieb ähnlich: Diese Behauptung ist komplett und absolut falsch. Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sabotieren, fiel nach mehr als 9 Monaten streng geheimer Debatten innerhalb der Nationalen Sicherheitsbehörde Washingtons darüber, wie dieses Ziel am besten erreicht werden könne. Die meiste Zeit ging es nicht darum, ob die Mission durchgeführt werden sollte, sondern wie sie durchgeführt werden sollte, ohne dass es einen offensichtlichen Hinweis darauf gab, wer dafür verantwortlich war. Es gab einen wichtigen bürokratischen Grund, sich auf die Absolventen der Hardcore-Tauchschule des Zentrums in Panama City zu verlassen. Die Taucher waren ausschließlich Angehörige der Marine und keine Mitglieder des amerikanischen Special Operations Command, dessen verdeckte Operationen dem Kongress gemeldet und im Voraus der Führung des Senats und des Repräsentantenhauses mitgeteilt werden müssen, dem sogenannten Gang der Acht. Die Biden-Administration tat alles Mögliche, um Lecks zu vermeiden, da die Planungen Ende 2021 und in den ersten Monaten des Jahres 2022 stattfanden. Präsident Biden und sein außenpolitisches Team, der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Tony Blinken und Victoria Nuland, Staatssekretärin für Politik, hatten ihre Feindseligkeit gegenüber den beiden Pipelines lautstark und konsequent zum Ausdruck gebracht. Die Pipelines verlaufen 1200 Kilometer lang nebeneinander unter der Ostsee von zwei verschiedenen Häfen im Nordosten Russlands nahe der estnischen Grenze, vorbei an der dänischen Insel Bornholm und schließlich in Norddeutschland. Die direkte Route, die den Transit durch die Ukraine umging, war ein Segen für die deutsche Wirtschaft. Die über reichlich billiges russisches Erdgas verfügte genug, um Fabriken zu betreiben und Haushalte zu heizen, während deutsche Verteilerunternehmen überschüssiges Gas mit Gewinn in ganz Westeuropa verkaufen konnten. Maßnahmen, die auf die Regierung zurückgeführt werden konnten, würden gegen die Versprechen der USA verstoßen, direkte Konflikte mit Russland so gering wie möglich zu halten. Geheimhaltung war unerlässlich. Von Anfang an wurde Nord Stream 1 von Washington und seinen antirussischen NATO-Partnern als Bedrohung für die westliche Vorherrschaft angesehen. Die Holdinggesellschaft dahinter, Nord Stream AG, wurde 2005 in der Schweiz in Partnerschaft mit Gazprom gegründet, einem börsennotierten russischen Unternehmen, das enorme Gewinne für Aktionäre erwirtschaftet und von Oligarchen beherrscht wird, die bekanntermaßen in Putins Knechtschaft stehen. Gazprom kontrollierte 51% des Unternehmens, während sich vier europäische Energieunternehmen, eines in Frankreich, eines in den Niederlanden und zwei in Deutschland, die restlichen 49% der Aktien teilten und das Recht hatten, den Weiterverkauf des billigen Erdgases an lokale Verteiler in Deutschland und Westeuropa zu kontrollieren. Gazproms Gewinne wurden mit der russischen Regierung geteilt, und die staatlichen Einnahmen aus Gas und Öl beliefen sich in einigen Jahren auf schätzungsweise bis zu 45% des russischen Jahreshaushaltes. Amerikas politische Befürchtungen waren real, Putin würde nun eine zusätzliche und dringend benötigte Einnahmequelle haben, und Deutschland und der Rest Westeuropas würden abhängig von billigem Erdgas aus Russland, während die Abhängigkeit Europas von Amerika abnimmt. Tatsächlich ist genau das passiert. Viele Deutsche sahen Nord Stream 1 als Teil der Befreiung von Willy Brandts berühmte Mostpolitik-Theorie, dass es nach Kriegsdeutschland ermöglichen würde, sich selbst und andere im Zweiten Weltkrieg zerstörte europäische Nationen zu rehabilitieren, indem es unter anderem billiges russisches Gas zur Befeuerung einer florierenden westeuropäischen Markt- und Handelswirtschaft nutzt. Nord Stream 1 war aus Sicht der NATO und Washingtons gefährlich genug. Aber Nord Stream 2, dessen Baufertigstellung September 2021, würde, wenn die deutschen Regulierungsbehörden zustimmen, die Menge an billigem Gas, die Deutschland und Westeuropa zur Verfügung stünde, verdoppeln. Die zweite Pipeline würde zudem genug Gas für mehr als 50% des deutschen Jahresverbrauchs liefern. Die Spannungen zwischen Russland und der NATO eskalierten ständig, unterstützt durch die aggressive Außenpolitik der Biden-Administration. Der Widerstand gegen Nord Stream 2 flammte am Vorabend von Bidens Amtseinführung im Januar 2021 auf, als die Republikaner im Senat unter Führung des texanischen Abgeordneten Ted Cruz während der Anhörung zur Bestätigung Blinkens als Außenminister wiederholt die politische Bedrohung durch billiges russisches Erdgas thematisierten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Senat bereits ein Gesetz verabschiedet, das, wie Cruz gegenüber Blinken erklärte, die Pipeline auf Eis legte. Die deutsche Regierung, damals unter Angela Merkel, übte enormen politischen und wirtschaftlichen Druck aus, die zweite Pipeline in Betrieb zu nehmen. Würde Biden den Deutschen Paroli bieten? Blinken sagte ja, aber hinzugefügt, dass er die Einzelheiten der Ansichten des künftigen Präsidenten nicht besprochen habe. Ich kenne seine feste Überzeugung, dass Nord Stream 2 eine schlechte Idee ist, sagte er. Ich weiß, dass er uns alle uns zur Verfügung stehenden Überzeugungsmittel einsetzen lassen würde, um unsere Freunde und Partner, darunter auch Deutschland, davon zu überzeugen, damit nicht weiterzumachen. Ein paar Monate später, als der Bau der zweiten Pipeline kurz vor der Fertigstellung stand, gab Biden nach. Im Mai dieses Jahres atemberaubende Wende hat die Regierung auf Sanktionen gegen die Nord Stream AG verzichtet. Ein Beamter des Außenministeriums räumte ein, dass der Versuch, die Pipeline durch Sanktionen und Diplomatie zu stoppen, immer schon ein Glücksspiel gewesen sei. Hinter den Kulissen Berichten zufolge aufgefordert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj sah sich damals mit der Gefahr einer russischen Invasion konfrontiert und kritisierte diesen Schritt nicht. Die Folgen waren unmittelbar spürbar. Die Republikaner im Senat kündigten unter Cruz an, alle von Biden nominierten Kandidaten für die Außenpolitik umgehend zu blockieren, und verzögerten die Verabschiedung des jährlichen Verteidigungsgesetzes um Monate bis weit in den Herbst hinein. Politico später abgebildet: Bidens Kehrtwende in der Frage der zweiten russischen Pipeline sei die eine Entscheidung, die Bidens Agenda gefährdet hat, wohl noch mehr als der chaotische Truppenabzug aus Afghanistan. Die Regierung war in Schwierigkeiten, obwohl sie Mitte November eine Verschnaufpause in der Krise bekam, als die deutschen Energieregulierungsbehörden ausgesetzte Zulassung der zweiten Nord Stream Pipeline. Die Erdgaspreise stieg innerhalb weniger Tage um 8%, inmitten wachsender Befürchtungen in Deutschland und Europa, dass die Unterbrechung des Pipelinebaus und die wachsende Möglichkeit eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu einem sehr unerwünschten kalten Winter führen würden. In Washington war nicht klar, wo Olaf Scholz, Deutschlands neu ernannter Bundeskanzler, stand. Monate zuvor, nach dem Fall Afghanistans, hatte Scholz in einer Rede in Prag öffentlich den Aufruf des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einer autonomeren europäischen Außenpolitik unterstützt und damit deutlich gemacht, dass man sich weniger auf Washington und seine unberechenbaren Maßnahmen verlassen sollte. Während all dieser Zeit verstärkten russische Truppen die Grenzen der Ukraine stetig und bedrohlich, und Ende Dezember waren mehr als 100.000 Soldaten in Angriffspositionen aus Weißrussland und der Krim. In Washington wuchs die Besorgnis, und Blinken schätzte, dass die Truppenstärke in kurzer Zeit verdoppelt werden könne. Die Aufmerksamkeit der Regierung richtete sich erneut auf Nord Stream. Solange Europa auf die Pipelines angewiesen blieb, um billiges Erdgas zu erhalten, fürchtete Washington, dass Länder wie Deutschland der Ukraine nicht das Geld und die Waffen liefern würden, die sie für den Sieg über Russland benötigte. In diesem unruhigen Moment ermächtigte Biden Jake Sullivan, eine behördenübergreifende Gruppe zusammenzustellen, um einen Plan auszuarbeiten. Alle Optionen sollten auf dem Tisch liegen. Doch nur eine würde sich herauskristallisieren. Planung im Dezember 2021, zwei Monate bevor die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten, berief Jake Sullivan eine Sitzung einer neu gegründeten Taskforce ein, bestehend aus Männern und Frauen des Vereinigten Generalstabs, der CIA sowie des Außen- und Finanzministeriums, und bat um Empfehlungen, wie auf Putins bevorstehende Invasion reagiert werden sollte. Es sollte das erste einer Reihe streng geheimer Treffen sein. Sie fanden in einem sicheren Raum im obersten Stockwerk des World Executive Office Building neben dem Weißen Haus statt, wo auch das Präsidents Foreign Registern Intelligence Advisory Board, FIAB, seinen Sitz hatte. Es gab das übliche Hin und Her, das schließlich zu einer entscheidenden Vorfrage führte: Wäre die Empfehlung, die die Gruppe dem Präsidenten übermittelte, umkehrbar, etwa in Form weiterer Sanktionen und Währungsbeschränkungen, oder irreversibel, also in Form von kinetischen Maßnahmen, die nicht rückgängig gemacht werden könnten? Den Teilnehmern sei klar geworden, so die Quelle mit direktem Wissen über den Vorgang, dass Sullivan von der Gruppe erwartete, einen Plan zur Zerstörung der beiden Nord Stream Pipelines auszuarbeiten, und dass er damit den Wünschen des Präsidenten entsprach. In den nächsten Sitzungen diskutierten die Teilnehmer über die Möglichkeiten eines Angriffs. Die Marine schlug vor, die Pipeline mit einem neu in Dienst gestellten U-Boot direkt anzugreifen. Die Luftwaffe erwog den Abwurf von Bomben mit Zeitzündern, die ferngesteuert gezündet werden könnten. Die CIA argumentierte, was auch immer getan werde, Es müsse verdeckt geschehen. Alle Beteiligten waren sich darüber im Klaren, was auf dem Spiel stand. Das ist kein Kinderkram, sagte die Quelle. Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückgeführt werden könne, dann ist das ein Kriegsakt. Damals wurde die CIA von William Burns geleitet, einem sanftmütigen ehemaligen Botschafter in Russland, der in der Obama-Regierung stellvertretender Außenminister gedient hatte. Burns autorisierte rasch eine Arbeitsgruppe der CIA, zu deren Ad-hoc-Mitgliedern durch Zufall auch jemand gehörte, der mit den Fähigkeiten der Tiefseetaucher der Marine in Panama-Stadt vertraut war. In den nächsten Wochen begannen die Mitglieder der CIA-Arbeitsgruppe, einen Plan für eine geheime Operation auszuarbeiten, bei der Tiefseetaucher eingesetzt werden sollten, um eine Explosion entlang der Pipeline auszulösen. So etwas gab es schon einmal. 1971 Die amerikanischen Geheimdienste erfuhren aus bislang unbekannten Quellen geht hervor, dass zwei wichtige Einheiten der russischen Marine über ein im Ochotskischen Meer an der Ostküste Russlands vergrabenes Unterseekabel miteinander kommunizierten. Das Kabel verband ein regionales Marinekommando mit dem Hauptquartier auf dem Festland in Wladiwostok. Ein handverlesenes Team von Geheimdienstagenten der CIA und der NSA wurde irgendwo in der Gegend von Washington versammelt und arbeitete unter strenger Geheimhaltung einen Plan aus. Unter Einsatz von Marinetauchern, umgebauten U-Booten und einem Tiefseerettungsfahrzeug gelang es, nach vielen Versuchen und Irrtümern das russische Kabel zu orten. Die Taucher platzierten ein hochentwickeltes Abhörgerät am Kabel, das den russischen Verkehr erfolgreich abfing und auf einem Tonbandgerät aufzeichnete. Die NSA erfuhr, dass hochrangige russische Marineoffiziere, die von der Sicherheit ihrer Kommunikationsverbindung überzeugt waren, unverschlüsselt mit ihren Kollegen plauderten. Das Aufnahmegerät und das Band mussten monatlich ausgetauscht werden, und das Projekt lief ein Jahrzehnt lang munter weiter, bis es von einem 44-jährigen zivilen NSA-Techniker kompromittiert wurde, namens Ronald Peltan, der fließend Russisch sprach. Peltan wurde 1985 von einem russischen Überläufer verraten und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Für seine Enthüllungen über die Operation erhielt er von den Russen nur $5000 zusammen mit 35.000 US-Dollar für andere von ihm bereitgestellte russische Einsatzdaten, die nie veröffentlicht wurden. Dieser Unterwassererfolg mit dem Codenamen Ivy Bells war innovativ und riskant und lieferte wertvolle Informationen über die Absichten und Planungen der russischen Marine. Dennoch war die interbehördliche Gruppe zunächst skeptisch gegenüber der Begeisterung der CIA für einen verdeckten Tiefseeangriff. Es gab zu viele unbeantwortete Fragen. Die Gewässer der Ostsee wurden von der russischen Marine streng überwacht, und es gab keine Bohrinseln, die als Tarnung für eine Tauchoperation dienen konnten. Müssten die Taucher nach Estland, direkt hinter der Grenze zu Russlands Erdgasverladeanlagen, um für die Mission zu trainieren. Das wäre ein heilloses Durcheinander, wurde der CIA mitgeteilt. Während all dieser Intrigen, so die Quelle, sagten einige Leute bei der CIA und im Außenministerium, tut das nicht. Es ist dumm und wird ein politischer Albtraum, wenn es herauskommt. Dennoch berichtete die CIA-Arbeitsgruppe Anfang 2022 Sullivans behördenübergreifender Gruppe, wir haben eine Möglichkeit, die Pipelines zu sprengen. Was dann geschah, war atemberaubend. Am 7. Februar, weniger als drei Wochen vor der scheinbar unvermeidlichen russischen Invasion in der Ukraine, traf sich Biden in seinem Büro im Weißen Haus mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der nach einigen wackelte, war nun fest auf der Seite der Amerikaner. Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte Biden trotzig, wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende bereiten. Videoplayer 0 Uhr 1 Uhr und 8 Minuten US-Präsident Joe Biden versprach am Montag, die umstrittene Nord Stream 2 Pipeline, die russisches Gas nach Europa bringen soll, zu beenden, falls Moskau in die benachbarte Ukraine einmarschiert. Wenn Russland einmarschiert, das bedeutet, dass erneut Panzer oder Truppen die Grenze der Ukraine überqueren, dann wird es keine Nord Stream 2 mehr geben, sagte Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz. 20 Tage zuvor hatte Staatssekretärin Nuland bei einem Briefing im Außenministerium im Wesentlichen dieselbe Botschaft übermittelt, ohne dass die Presse davon Notiz nahm. Ich möchte Ihnen heute ganz klar sagen, sagte sie als Antwort auf eine Frage. Wenn Russland die Ukraine auf die eine oder andere Weise angreift, Nord Stream 2 kommt nicht voran. Mehrere an der Planung der Pipeline-Mission Beteiligte zeigten sich bestürzt über die aus ihrer Sicht indirekten Hinweise auf den Anschlag. Es war, als würde man in Tokio eine Atombombe auf den Boden legen und den Japanern sagen, dass wir sie zünden werden, sagte die Quelle. Der Plan war, die Optionen nach der Invasion umzusetzen und nicht öffentlich bekannt zu geben. Biden hat es einfach nicht verstanden oder ignoriert Bidens und Nulands Indiskretion, wenn es denn eine war, dürfte einige der Planer frustriert haben. Aber sie hat auch eine Chance geschaffen. Laut der Quelle kamen einige der hochrangigen CIA-Beamten zu dem Schluss, dass die Sprengung der Pipeline nicht länger als geheime Option in Betracht gezogen werden könne, weil der Präsident gerade verkündet hatte, dass wir wüssten, wie es geht, der Plan, Nord Stream 1 und 2 zu sprengen, wurde plötzlich von einer geheimen Operation, über die der Kongress informiert werden musste, zu einer streng geheimen Geheimoperation mit militärischer Unterstützung der USA herabgestuft. Laut Gesetz, erklärte die Quelle, gab es keine gesetzliche Verpflichtung mehr, die Operation dem Kongress zu melden. Jetzt mussten sie es nur noch tun, aber es musste immer noch geheim bleiben. Die Russen überwachen die Ostsee hervorragend. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Agentur hatten keinen direkten Kontakt zum Weißen Haus und wollten unbedingt herausfinden, ob der Präsident das, was er gesagt hatte, ernst meinte, das heißt, ob die Mission nun in Gang gesetzt wurde. Die Quelle erinnerte sich, Bill Burns kommt zurück und sagt, tu es. Die norwegische Marine fand schnell die richtige Stelle im seichten Wasser wenige Meilen vor der dänischen Insel Bornholm. Der Eingriff Norwegen war der perfekte Standort für die Mission. In den letzten Jahren der Ost-West-Krise hat das US-Militär seine Präsenz in Norwegen, dessen Westgrenze 2250 Kilometer entlang des Nordatlantiks verläuft und oberhalb des Polarkreises an Russland angrenzt, enorm ausgeweitet. Das Pentagon hat trotz einiger lokaler Kontroversen gut bezahlte Arbeitsplätze und Verträge geschaffen, indem es 500 Millionen Dollar wurden für die Modernisierung und Erweiterung der US-Marine und Luftwaffenstützpunkte in Norwegen ausgegeben. Zu den neuen Anlagen gehörte vor allem ein hochmodernes Synthetic Aperture Radar weit im Norden, das tief in Russland eindringen konnte und genau zu dem Zeitpunkt online ging, als der US-Geheimdienst den Zugang zu einer Reihe von Langstreckenabhörstationen in China verlor. Eine neu renovierte amerikanische U-Boot-Basis, die seit Jahren im Bau war, hatte betriebsbereit sein und mehr amerikanische U-Boote konnten nun eng zusammenarbeiten mit ihren norwegischen Kollegen, um eine große russische Atomanlage 250 Meilen östlich auf der Kola-Halbinsel zu überwachen und auszuspionieren. Amerika hat auch einen norwegischen Luftwaffenstützpunkt erweitert im Norden und lieferte der norwegischen Luftwaffe eine Flotte von Boeing gebaute P-8 Poseidon-Patrouillenflugzeuge, um seine Fernspionage sämtlicher russischer Belange zu verstärken. Im Gegenzug verärgerte die norwegische Regierung im vergangenen November Liberale und einige Gemäßigte in ihrem Parlament, indem sie das ergänzende Abkommen über Verteidigungskooperation, SDCA, verabschiedete. Im Rahmen des neuen Abkommens das US-Rechtssystem hätte Zuständigkeit in bestimmten vereinbarten Bereichen im Norden wegen amerikanischer Soldaten, denen Verbrechen außerhalb des Stützpunkts vorgeworfen werden, sowie wegen norwegischer Staatsbürger, die beschuldigt oder verdächtigt werden, die Arbeit auf dem Stützpunkt behindert zu haben. Norwegen war 1949, zu Beginn des Kalten Krieges, einer der ursprünglichen Unterzeichnerstaaten des NATO-Vertrags. Heute ist Jens Stoltenberg, ein überzeugter Antikommunist, der 8 Jahre lang norwegischer Ministerpräsident war, bevor er 2014 mit amerikanischer Unterstützung seinen hohen NATO-Posten übernahm. Er war ein Hardliner in allen Belangen Putins und Russlands und hatte seit dem Vietnamkrieg mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Seitdem genießt er uneingeschränktes Vertrauen. Er ist der Handschuh, der zu den amerikanischen Händen passt, sagte die Quelle. In Washington war den Planern klar, dass sie nach Norwegen gehen mussten. Sie hassten die Russen, und die norwegische Marine war voller hervorragender Seeleute und Taucher, die über Generationen von Erfahrung in der hochprofitablen Tiefseeöl- und Gasförderung verfügten, sagte die Quelle. Man konnte sich auch darauf verlassen, dass sie die Mission geheim hielten. Die Norweger hatten möglicherweise auch andere Interessen. Die Zerstörung von Nord Stream, wenn die Amerikaner sie durchziehen könnten, würde es Norwegen ermöglichen, weitaus mehr seines eigenen Erdgases nach Europa zu verkaufen. Irgendwann im März flogen einige Mitglieder des Teams nach Norwegen, um sich mit dem norwegischen Geheimdienst und der Marine zu treffen. Eine der Schlüsselfragen war, wo genau in der Ostsee der beste Platz für die Sprengung sei. Nord Stream 1 und 2, die beide über 2 Pipelines verfügen, waren auf ihrem Weg zum Hafen von Greifswald im äußersten Nordosten Deutschlands kaum mehr als eine Meile voneinander entfernt. Die norwegische Marine fand schnell die richtige Stelle, in den seichten Gewässern der Ostsee, wenige Kilometer vor der dänischen Insel Bornholm. Die Pipelines verliefen mehr als eine Meile voneinander entfernt auf einem nur 260 Fuß tiefen Meeresboden. Das wäre gut in Reichweite der Taucher, die von einem norwegischen Minenjäger der Alta-Klasse aus mit einer Mischung aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium aus ihren Tanks tauchen und geformte C4-Ladungen an den 4 Pipelines mit Betonschutzhüllen anbringen würden. Es wäre eine mühsame, zeitraubende und gefährliche Arbeit, aber die Gewässer vor Bornholm hatten einen weiteren Vorteil: es gab keine großen Gezeitenströmungen, die das Tauchen erheblich erschwert hätten. Nach einiger Recherche waren die Amerikaner sofort dabei. An diesem Punkt kam die obskure Tiefseetauchgruppe der Marine in Panama City wieder ins Spiel. Die Tiefseeschulen in Panama City, deren Absolventen an Ivy Bells teilnahmen, werden von den Elite-Absolventen der Marineakademie in Annapolis, die normalerweise den Ruhm eines SEALs, Kampfpiloten oder U-Boot-Fahrers suchen, als unerwünschtes Hinterland angesehen. Wenn man ein Black Shoe werden muss, also ein Mitglied des weniger begehrten Kommandos über Wasserschiffe, bleibt immer noch mindestens der Dienst auf einem Zerstörer, Kreuzer oder Amphibienschiff. Am wenigsten glamourös ist der Minenkrieg. Seine Taucher erscheinen nie in Hollywood-Filmen oder auf den Titelseiten populärer Zeitschriften. Die besten Taucher mit Tiefseetauchqualifikationen bilden eine verschworene Gemeinschaft, und nur die allerbesten werden für die Operation rekrutiert und müssen sich darauf einstellen, zur CIA nach Washington beordert zu werden, so die Quelle. Die Norweger und Amerikaner wussten zwar, wo sich die Sonde befand, und wussten, wer sie operieren sollte, doch es gab noch ein weiteres Problem: jede ungewöhnliche Unterwasseraktivität in den Gewässern vor Bornholm könnte die Aufmerksamkeit der schwedischen oder dänischen Marine auf sich ziehen, die sie dann melden könnte. Dänemark war auch einer der ursprünglichen Unterzeichnerstaaten des NATO-Abkommens und war in der Geheimdienstgemeinde für seine besonderen Beziehungen zum Vereinigten Königreich bekannt. Schweden hatte die Mitgliedschaft in der NATO beantragt und sein großes Können bei der Verwaltung seiner Unterwasserschall- und Magnetsensorsysteme unter Beweis gestellt, mit denen es erfolgreich russische U-Boote verfolgte, die gelegentlich in abgelegenen Gewässern des schwedischen Archipels auftauchten und an die Oberfläche gezwungen wurden. Die Norweger bestanden wie die Amerikaner darauf, dass einige hochrangige Beamte in Dänemark und Schweden allgemein über mögliche Tauchaktivitäten in dem Gebiet informiert werden müssten. Auf diese Weise könnte jemand höhergestellter eingreifen und einen Bericht aus der Befehlskette heraushalten und so den Pipeline-Betrieb isolieren. Was ihnen gesagt wurde und was sie wussten, war absichtlich unterschiedlich, sagte mir die Quelle. Die norwegische Botschaft, die um einen Kommentar zu dieser Geschichte gebeten wurde, antwortete nicht. Die Norweger waren der Schlüssel zur Lösung weiterer Hürden. Es war bekannt, dass die russische Marine über Überwachungstechnologie verfügte, mit der Unterwasserminen entdeckt und ausgelöst werden konnten. Die amerikanischen Sprengsätze mussten so getarnt werden, dass sie für das russische System als Teil der natürlichen Umgebung erschienen, was eine Anpassung an den spezifischen Salzgehalt des Wassers erforderte. Die Norweger hatten eine Lösung. Die Norweger hatten auch eine Lösung für die entscheidende Frage, der wann die Operation stattfinden sollte. Seit 21 Jahren hat die amerikanische 6. Flotte, deren Flaggschiff in Gaeta, Italien, südlich von Rom stationiert ist, jedes Jahr im Juni eine große NATO-Übung in der Ostsee gesponsert, an der Dutzende alliierter Schiffe aus der gesamten Region beteiligt waren. Die aktuelle Übung, die im Juni stattfindet, wäre bekannt als Baltic Operations 22 oder Baltops 22. Die Norweger meinten, dies wäre die ideale Deckung zum Platzieren der Minen. Die Amerikaner lieferten ein entscheidendes Element, sie überzeugten die Planer der 6. Flotte, dem Programm eine Forschungs- und Entwicklungsübung hinzuzufügen. Die Übung, wie von der Marine öffentlich gemacht, war die Zusammenarbeit der 6. Flotte mit den Forschungs- und Kriegsführungszentren der Marine. Das Event auf See sollte vor der Küste der Insel Bornholm stattfinden und NATO-Taucherteams sollten Minen legen, wobei die konkurrierenden Teams die neueste Unterwassertechnologie einsetzen würden, um die Minen zu finden und zu zerstören. Es war sowohl eine nützliche Übung als auch eine geniale Tarnung. Die Jungs aus Panama City würden ihre Arbeit tun und die C4-Sprengsätze würden bis zum Ende von Baltops 22 an Ort und Stelle sein, mit einem 48-Stunden-Timer. Alle Amerikaner und Norweger würden bei der ersten Explosion längst verschwunden sein. Die Tage liefen ab. Die Uhr tickte und wir waren kurz davor, unsere Mission zu erfüllen, sagte die Quelle. Doch dann kamen in Washington Bedenken. Die Bomben würden zwar noch während Baltops gelegt, doch das Weiße Haus befürchtete, dass ein Zeitfenster von 2 Tagen für die Detonation zu kurz vor dem Ende der Übung liegen würde, und dass Amerikas Beteiligung offensichtlich wäre. Stattdessen hatte das Weiße Haus eine neue Anfrage: Können die Jungs vor Ort eine Möglichkeit finden, die Pipelines später auf Befehl zu sprengen? Einige Mitglieder des Planungsteams waren verärgert und frustriert über die scheinbare Unentschlossenheit des Präsidenten. Die Taucher in Panama City hatten wiederholt geübt, C4-Granaten an Pipelines zu platzieren, wie sie es auch während des Baltops-Programms taten, aber jetzt musste das Team in Norwegen eine Möglichkeit finden, Biden das zu geben, was er wollte, die Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt seiner Wahl einen erfolgreichen Hinrichtungsbefehl zu erteilen. Die CIA war es gewohnt, in letzter Minute mit einer willkürlichen Änderung beauftragt zu werden. Doch dies ließ auch die Bedenken einiger über die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der gesamten Operation wieder aufleben. Die geheimen Anordnungen des Präsidenten riefen auch das Dilemma der CIA während des Vietnamkriegs in Erinnerung. Damals befahl Präsident Johnson angesichts der wachsenden Anti-Vietnam-Kriegsstimmung der CIA, ihre Satzung zu verletzen, die ihr ausdrücklich Operationen innerhalb der USA untersagte, und die Antikriegsführer auszuspionieren, um herauszufinden, ob sie vom kommunistischen Russland gesteuert wurden. Die Agentur gab schließlich nach, und im Laufe der 1970er Jahre wurde deutlich, wie weit sie bereit war zu gehen. Im Gefolge der Watergate-Skandale wurden in den Zeitungen Enthüllungen über die Überwachung amerikanischer Bürger durch die Agentur veröffentlicht, über ihre Beteiligung an der Ermordung ausländischer Staatschefs und ihre Untergrabung der sozialistischen Regierung von Salvador Allende. Diese Enthüllungen führten Mitte der 1970er Jahre zu einer Reihe dramatischer Anhörungen im Senat unter der Leitung von Frank Church aus Idaho. Aus diesen ging klar hervor, dass Richard Helms, der damalige Direktor der CIA, sich verpflichtet fühlte, den Willen des Präsidenten zu tun, selbst wenn dies einen Gesetzesbruch bedeutete. In einer nicht veröffentlichten, hinter verschlossenen Türen gehaltenen Aussage erklärte Helms reumütig, dass man beinahe eine unbefleckte Empfängnis hat, wenn man etwas unter geheimem Befehl eines Präsidenten tut. Ob es nun richtig ist, dass man es bekommt, oder falsch, dass man es bekommt. Die CIA arbeitet nach anderen Regeln und Grundregeln als jeder andere Teil der Regierung. Er sagte den Senatoren im Wesentlichen, dass er als Chef der CIA verstanden habe, dass er für die Krone und nicht für die Verfassung gearbeitet habe. Die Amerikaner in Norwegen operierten unter derselben Dynamik und begannen pflichtbewusst mit der Arbeit an dem neuen Problem. Wie ließe sich Bidens Befehl zur Fernzündung der C4-Sprengstoffe erteilen? Es war eine viel anspruchsvollere Aufgabe, als man in Washington begriff. Das norwegische Team konnte unmöglich wissen, wann der Präsident den Knopf drücken würde. Würde es in ein paar Wochen sein, in vielen Monaten oder in einem halben Jahr oder länger? Die an den Pipelines angebrachten C4-Sprengsätze würden durch eine Sonarboje ausgelöst, die kurzfristig von einem Flugzeug abgeworfen würde. Das Verfahren erforderte jedoch modernste Signalverarbeitungstechnologie. Einmal angebracht, könnten die an jeder der vier Pipelines angebrachten Zeitzünder versehentlich durch die komplexe Mischung von Meeresgeräuschen in der stark befahrenen Ostsee ausgelöst werden von nahen und entfernten Schiffen, Unterwasserbohrungen, seismischen Ereignissen, Wellen und sogar Meerestieren. Um dies zu vermeiden, würde die Sonarboje, sobald sie angebracht ist, eine Abfolge einzigartiger niederfrequenter Töne aussenden, ähnlich denen einer Flöte oder eines Klaviers, die vom Zeitzünder erkannt würden und nach einer voreingestellten Verzögerung von mehreren Stunden die Sprengsätze zünden würden. Man braucht ein Signal, das robust genug ist, damit kein anderes Signal versehentlich einen Impuls senden kann, der die Sprengsätze zur Detonation bringt, sagte mir Dr. Theodore Postol, emeritierter Professor für Wissenschaft, Technologie und nationale Sicherheitspolitik am MIT. Postol, der als wissenschaftlicher Berater des Marinechefs des Pentagons gedient hat, sagte, das Problem, mit dem die Gruppe in Norwegen aufgrund von Bidens Verzögerung konfrontiert sei, sei ein Zufallsproblem. Je länger die Sprengsätze im Wasser sind, desto größer ist das Risiko eines zufälligen Signals, das die Bomben zur Detonation bringt. Am 26. September 2022 machte ein P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine einen scheinbar routinemäßigen Flug und warf eine Sonarboje ab. Das Signal verbreitete sich unter Wasser zunächst zu Nord Stream 2 und dann weiter zu Nord Stream 1. Wenige Stunden später wurden die hochwirksamen C4-Sprengsätze gezündet und drei der vier Pipelines außer Betrieb gesetzt. Innerhalb weniger Minuten konnte man sehen, wie sich Methangaspools, die in den stillgelegten Pipelines verblieben waren, auf der Wasseroberfläche ausbreiteten, und die Welt erfuhr, dass etwas Unumkehrbares geschehen war. Ausfallen unmittelbar nach dem Bombenanschlag auf die Pipeline behandelten die amerikanischen Medien ihn wie ein ungelöstes Rätsel. Russland war immer wieder als wahrscheinlicher Täter genannt, angestachelt durch gezielte Leaks aus dem Weißen Haus, ohne dass jedoch jemals ein klares Motiv für einen solchen Akt der Selbstsabotage festgestellt werden konnte, das über einfache Vergeltung hinausgeht. Als einige Monate später herauskam, dass die russischen Behörden heimlich Kostenvoranschläge für die Reparatur der Pipelines eingeholt hatten. Die New York Times beschrieb die Nachrichten als erschwerende Theorien darüber, wer hinter dem Angriff steckt. Nein, eine große amerikanische Zeitung ging auf die früheren Drohungen Bidens und der Staatssekretärin im Außenministerium, Nuland, hinsichtlich der Pipelines ein. Obwohl nie klar war, warum Russland seine eigene lukrative Pipeline zerstören wollte, lieferte Außenminister Blinken eine überzeugendere Begründung für das Vorgehen des Präsidenten. Auf einer Pressekonferenz im vergangenen September zu den Folgen der sich verschärfenden Energiekrise in Westeuropa befragt, Blinken beschrieb den Moment als potenziell gut. Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für allemal zu beseitigen und damit Wladimir Putin die Möglichkeit zu nehmen, Energie als Waffe für seine imperialen Pläne einzusetzen. Das ist sehr bedeutsam und bietet enorme strategische Chancen für die kommenden Jahre. In der Zwischenzeit sind wir jedoch entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Folgen all dessen nicht die Bürger unserer Länder oder, was das betrifft, der ganzen Welt zu spüren bekommen. Vor kurzem drückte Viktoria Nuland ihre Genugtuung über das Ende der jüngsten Pipeline aus. Bei einer Anhörung vor dem Auswärtigen Ausschuss des Senats Ende Januar sagte sie zu Senator Ted Cruz: "Wie Sie bin ich und ich denke, die gesamte Regierung ist es auch sehr erfreut darüber, dass Nord Stream 2 jetzt, wie Sie gerne sagen, ein Stück Metall auf dem Meeresgrund ist." Die Quelle hatte eine viel gewieftere Sicht auf Bidens Entscheidung. Vor dem nahenden Winter mehr als 2400 Kilometer der Gazprom-Pipeline zu sabotieren. "Nun", sagte er über den Präsidenten, "ich muss zugeben, der Kerl hat Eier. Er hat gesagt, er würde es tun, und er hat es getan." Auf die Frage, warum seiner Meinung nach die Russen nicht reagiert hätten, antwortete er zynisch: "Vielleicht wollen sie in der Lage sein, dasselbe zu tun wie die USA." "Es war eine schöne Tarngeschichte", fuhr er fort. "Dahinter steckte eine verdeckte Operation, bei der Experten und Geräte eingesetzt wurden, die auf ein verdecktes Signal reagierten. Der einzige Fehler war die Entscheidung, es zu tun."